Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie mit dabei sind. Der Podcast Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback und auch Themenvorschläge. Sie können uns gerne schreiben, was Sie interessiert, unter kontakt@wirtschaft-mit-weißbach oder auch über LinkedIn.
Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
Das Interview der Woche. Bundesbankvorständin Sabine Mauderer fordert ein Update für Made in Germany und eine neue Wachstumsstory für das Land. Was war wichtig diese Woche? Der AI-Boom geht weiter und der Umsatz des Luxuslabels Gucci bricht ein, eventuell ein Vorbote für eine Schwäche im Sektor. Russland hat gewählt, der Ausgang war klar. Warum kann Putin trotz Sanktionen immer weitermachen und warum geht es der russischen Wirtschaft gar nicht so schlecht? Ich habe mit Professor Michael Rochlitz von der University of Oxford gesprochen. Die Investition der Woche ist Airbus, denn die Schwäche von Boeing hilft dem europäischen Konkurrenten.
Unser heutiges Interview.
Ohne Frage ist die Wirtschaftslage in Deutschland herausfordernd. Es gibt viele Belastungsfaktoren, unter anderem die hohen Energiepreise, die Lieferkettenprobleme, ein Ergebnis von vielen Jahren, denen nichts normal war. Erst hatten wir natürlich Corona und dann seit mehr als 2 Jahren Krieg in der Ukraine. All das hat seine Spuren hinterlassen und dazu kommt noch das große Ziel der Klimaneutralität und der Digitalisierung, nicht nur der öffentlichen Verwaltung. Oft wird Deutschland als kranker Mann bezeichnet oder auch als müde, wie Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, Deutschlands Zustand beim World Economic Forum bezeichnet hat. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Fakt ist, dass die deutsche Wirtschaft durch ihre Offenheit und internationale Verquickungen besonders stark vom Zusammenbruch bekannter Lieferketten betroffen war und auch die Schwäche Chinas sich natürlich aufgrund unserer hohen Exportquote ganz anders auswirkt als in anderen Ländern wie den USA, wo es einen riesigen Binnenmarkt gibt. Wo wir stehen und was vor allem auch Hoffnung macht, habe ich mit Sabine Mauderer besprochen. Sie ist eines von 3 Mitgliedern im Vorstand der Bundesbank. Ich habe unser Gespräch mit der Frage nach dem Status quo begonnen. Lassen Sie uns reinhören.
Also ich glaube, es ist mal wichtig, die Dinge ein bisschen einzuordnen. Und man muss ja zugeben, dass wir in Deutschland und Europa auch sehr herausfordernde Jahre hinter uns haben. Ich nehme mal die 3 großen Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Wir hatten die Pandemie. Wir haben durch den Krieg in der Ukraine eine große Unsicherheit, was unsere Energieversorgung in Deutschland anbelangt, gehabt. Und dann die sehr hohe Inflation, die wir gesehen haben. Und wenn man all die 3 Punkte sich jetzt nochmal anguckt, dann ist die Lage diesbezüglich doch schon um einiges besser. Die Pandemie ist überwunden und die damit einhergehende Lieferkettenproblematik natürlich auch nahezu überwunden hier. Und da gibt es noch Engpässe, aber eigentlich im Großen und Ganzen überwunden. Zu einer Energiekrise ist es nicht gekommen. Natürlich sehen wir, dass Energiepreise höher sind als anderswo. Aber die letzten beiden Winter haben wir überstanden. Und last but not least, die Inflation haben wir 22 im Durchschnitt bei 8,4% im Euro, in der Eurozone gesehen. Und die Schnellschätzung für Februar dieses Jahr war bei 2,6. Das heißt, auch hier hat die Geldpolitik gewirkt. Und wenn wir zu diesen 3 Punkten noch zusätzlich uns den deutschen Arbeitsmarkt angucken, dann sehen wir, dass wir einen wirklich robusten, resilienten Arbeitsmarkt haben. Wir haben 3,1% Arbeitslosigkeit und das ist selbst im europäischen Vergleich sehr gut. Da sehen wir in der Eurozone eine Arbeitslosigkeit von 6,4%. Das heißt also, in Summe haben wir viel geleistet in den letzten 3 Jahren. Wir haben auch große Herausforderungen gehabt. Und worauf es jetzt ankommt, ist, dass wir das Wachstum halt wieder entfachen. Das heißt also, Deutschland braucht eine Wachstumsstory.
Wie kann man denn Wachstum entfachen? Und gibt es so Parallelen zu anderen Schwächephasen? Manchmal denke ich an die frühen Jahre der 2000er, als Gerhard Schröder damals mit der Agenda 2010 an den Start ging. Da war Deutschland ja nun auch strukturell wachstumsschwach. Ist das ein Vergleich wert?
Ich würde mal sagen, Deutschland stand immer mal wieder vor großen Herausforderungen. Eine Zeitepoche haben Sie genannt. Aber wenn wir noch ein bisschen früher gucken, ne, als die D-Mark so unheimlich stark war, na, da war die deutsche, das war natürlich ein Wettbewerbsnachteil in Teilen auch für die deutsche Wirtschaft. Und das heißt, die deutsche Wirtschaft muss besser und schneller sein als die internationale Konkurrenz. Und das war sie in dem Maße, dass wir ja Exportweltmeister geworden sind. Und insofern zeigt das auch die Anpassungsfähigkeit Deutschlands. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben das Zeug dazu, uns immer wieder anzupassen und neu zu erfinden. Und wir haben es ja gerade angesprochen. Wir stehen natürlich vor einem historischen Strukturwandel. Ja, das ist so. Und ich nenne immer gerne die 4Ds und das eine R, die wir einfach mal uns näher anschauen sollten. Also fangen wir an mit der Regionalisierung, das eine R. Ich sage nicht mehr sozusagen die Deglobalisierung, sondern ich denke, viele Unternehmen haben den Trend, dort sich anzusiedeln oder dort zu produzieren, wo auch die Nachfrage ist. Ja, das ist natürlich ein Trend, den man berücksichtigen soll. Und wenn wir dann uns nochmal die 4Ds angucken, die Digitalisierung, die Dekarbonisierung, der demografische Wandel und seit einigen Monaten in Deutschland natürlich, nicht nur in Deutschland, aber in vielen Ländern, das Thema Demokratie. Ja. Das heißt, über jedes dieser 4Ds könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen, aber wenn Sie erlauben, würde ich vielleicht mal Digitalisierung und Dekarbonisierung rausnehmen. Ich glaube, dass Made in Germany ein Update braucht, einfach mit neuen Inhalten. Und wir müssen einfach mehr in Digitales und mehr in Nachhaltiges investieren. Also offen sein für Innovation und auch für neue Technologien. Und wir dürfen auch die künstliche Intelligenz nicht verteufeln. Natürlich bringt sie Risiken mit sich und die müssen wir auch mitigieren. Aber gleichzeitig müssen wir auch die Chancen sehen. Sodass, also in Summe würde ich sagen, wir brauchen eigentlich mutige Unternehmer und Unternehmerinnen, die zum Beispiel entwickeln Batteriesysteme oder innovative Speicherkonzepte für Wind- und Solarenergie oder, was ich sehr spannend finde, ist Unternehmen, die in der KI dafür sorgen, dass wir lebensbedrohliche Erkrankungen frühzeitig erkennen können. Ja, das sind ja auch sehr positive Effekte. Und all das, man kann das so fortsetzen, sind natürlich Wachstumschancen für den Wirtschaftsstand. Also lassen Sie mich zusammenfassen, die Transformation auch mit all ihren Herausforderungen bietet schon sehr, sehr große Wachstumschancen auch für unser Land.
Wie hoch schätzen Sie denn die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft ein? All diese Felder dürften ja eigentlich besetzt sein von sogenannten Hidden Champions in Deutschland. Wenn man sich Mühe gibt, ist es ja erstaunlich, wie breit aufgestellt die Wirtschaft ist.
Ja, absolut. Und das ist ja unser großer Vorteil. Ne? Das heißt, wir müssen auch ein bisschen unser Narrativ ändern. Ne? Wir sprechen ja immer von Gesundheits- oder Krankheitszuständen irgendwelcher Männer. Ich glaube, das müssen wir mal überkommen. Denn in Summe hat Deutschland ja das Potenzial eines prosperierenden, robusten Wirtschaftsstandards. Und wir müssen einfach nur dieses Potenzial, das wir ja haben, heben. Und das muss unser Narrativ werden.
Es braucht für die große Transformation zur Klimaneutralität unglaublich große Investitionen. Es müssen neue Leitungen für Wasserstoff gebaut werden, eine solide Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Ganze Industrien müssen umsatteln, Beispiel grüner Stahl. Das sind nur ein paar Beispiele. Und die große Frage ist natürlich, wie können wir das alles bezahlen und wie viel Geld braucht man eigentlich ganz konkret?
Die Europäische Kommission schätzt, dass wir nur für die Klimaneutralität, da sprechen wir von nichts anderem, nur die Klimaneutralität in der EU jährlich 600 Milliarden Euro brauchen bis 2030, um eben unsere gesetzten Ziele zur Klimaneutralität zu erreichen. Das sind, na, wie Sie schon sagen, das kann man sich als normaler Mensch ja gar nicht vorstellen, wie viel Geld das eigentlich ist. Und jetzt gucken wir uns mal den Bundeshaushalt an oder auch die europäischen Töpfe und sehen, dass es halt, dass es begrenzte Mittel gibt. Und zusätzlich sehen wir, dass noch ganz viele neue Aufgabenfelder ja dazukommen und Herausforderungen. Nehmen wir mal die Sicherheit. Na, wir werden in Zukunft viele Staatsausgaben haben, eben auch für das Thema Sicherheit. Und zusätzlich zu anderen. Das heißt also, nur ein wirklich kleiner Bruchteil wird aus dem öffentlichen Haushalt kommen können für die Transformation. Das ist die Wirklichkeit. Das heißt also, privates Kapital ist das A und O. Das heißt, der Privatsektor wird die Transformation finanzieren müssen. Und Sie haben ja zu Recht gefragt, wo kann denn das ganze Geld herkommen? Ja, also vielleicht muss man erstmal vor die Klammer setzen, privates Kapital ist in Europa schon hinreichend auch da, auch global ist Kapital, privates da. zwei Dinge, die müssen klar sein. Das erste ist, das Geld muss natürlich dahin fließen, wo es sinnvoll angelegt ist und investiert ist, also in die Transformation. Dann geht ja auch um unseren Planeten. Jeder Unternehmer oder jeder Investor ist aber natürlich gewinnorientiert. Das heißt, da muss eine gewisse Rendite rauskommen. Und es muss, wir nennen das so in der Finanzwirtschaft, das Risikorenditeprofil muss passen. Was heißt das denn eigentlich? Das heißt also, dass das Risiko meines Investments überschaubar sein muss und die Rendite auskömmlich sein muss. Und das ist jetzt gerade bei den nachhaltigen oder auch bei Transformationsfinanzierung nicht immer gegeben. Und warum nicht? Das Risiko für Investoren ist nach wie vor erhöht, weil eben die politischen Zielsetzungen nicht so klar sind, ne? Weil die Rahmenbedingungen nicht gesetzt sind. Und erst wenn die richtig klar sind, wenn wir wissen, wenn ein Investor weiß, in die Richtung geht das, ne? Carbonneutralität bis dahin unter den Bedingungen, Rahmenbedingungen gesetzlichen, dann wird er das Risiko gering halten und da auch investieren. Und Frau, also wenn Sie mir noch erlauben, was noch wichtig ist, um das private Kapital auch zu mobilisieren für die Transformation, ist, dass Investoren auch wissen, wo sind denn eigentlich die Wachstumschancen bei der Transformation? Ja, das ist ja liegt ja nicht auf der Hand, wo es sich lohnt, da zu investieren. Und dafür braucht es nicht nur Banken und Börsen, sondern dafür braucht es, ich nenne das immer Finanzökosystem, ja. Und ich glaube, ich spreche heute hier aus Frankfurt und das ist ja sozusagen der große deutsche Finanzplatz und deswegen beschäftigen wir uns genau auch mit diesem Finanzökosystem.
Dieses Finanzökosystem ist in Frankfurt zu Hause. Hier sitzen die Banken, die EZB, die Anwälte, alle jene Akteure, die es braucht, um Finanzierung, sei es über Banken oder aber auch über den Kapitalmarkt, auf die Beine zu stellen. Das Image der Branche, also der Finanzbranche, hatte durch die Finanzkrise und die damals offenkundig gewordenen Exzesse massiv gelitten. Wie steht es jetzt um die Beziehungen?
Was man aber schon seit einigen Jahren erkennen kann, weil es ja mittlerweile jetzt auch schon über 15 Jahre her ist, ist, dass man versteht, auch in Berlin und bei den Landesregierungen, dass der Finanzsektor die notwendige Infrastruktur ist, um eben das Wirtschaftswachstum in Deutschland auch zu finanzieren. Das heißt, das ist ein Dienstleister für die Realwirtschaft, die wir brauchen. Und deswegen muss man, ob man will oder nicht, mit diesem Sektor umgehen und den auch so aufstellen, dass er der deutschen Wirtschaft dienen kann.
Es gibt also viel zu tun. Abschließend wollte ich noch wissen, wie attraktiv oder auch nicht Deutschland für internationale Investoren ist.
Ich kann es immer nur wiederholen. Wir haben so viel Potenzial. Wir müssen aber sicherstellen, dass wir das heben. Und wo wir im letzten Monat, ich bin sehr viel auch international unterwegs, in Washington, aber auch in Asien. Und was natürlich eine große Frage von Investoren ist, ist natürlich die Demokratie, die politische Situation in unserem Land. Dafür ist es schon wichtig, dass wir uns um die Demokratie auch kümmern. Ne? Denn das wird sehr, sehr engmaschig auch beobachtet.
Also Sie meinen den Zugewinn bei der AfD oder bei den populistischen Parteien, die wir in den letzten Jahren sehen? Oder was haben Sie eben?
Ja, ich spreche gar nicht konkrete Parteien an, sondern allgemein nur, wie steht es mit Rechtsstaatlichkeit, mit Demokratie in Europa, in Deutschland aus? Denn was sozusagen Investoren in den letzten Dekaden an Europa ja so interessant und gut gefunden haben, ist Europas Verlässlichkeit. Und die Stabilität, die politische Stabilität Europas, und die hängt ja damit zusammen, dass wir so ungemein gute, stabile Grundwerte haben. Und das ist wichtig für Investoren, dass diese Stabilität an Werten in Europa, in Deutschland bleibt und dass Investoren davon überzeugt sind. Und darum geht's.
Dieses Jahr wird auch in Europa gewählt. Diese Wahlen dürften also international genau beobachtet werden.
Was war sonst noch wichtig?
Der AI, also Artificial Intelligence Boom, geht weiter. Nvidia hat einen noch leistungsstärkeren Chip präsentiert, mit dem KI-Anwendungen, künstliche Intelligenzanwendungen, schneller werden als vorher. Viele von uns denken dabei nur an Spaßanwendungen wie ChatGPT, aber das wirkliche Potenzial von künstlicher Intelligenz ist weit größer. In der Industrie, Robotik, der Gesundheitsindustrie und. Lassen Sie uns einen Ausschnitt der Rede des CEOs von Nvidia, Jensen Huang, der wie ein Rockstar auf der Bühne begrüßt wurde, hören.
Welcome to GTC! I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described, algorithms, computer architecture, mathematics.
Wer Zeit hatte, sollte sich diese Entwicklerkonferenz mal auf YouTube anschauen. Die Beispiele, wo die AI-Reise hingehen kann, sind wirklich beeindruckend. Hier nochmal der CEO, so wie nur ein amerikanischer CEO auftritt.
God, I love NVIDIA. Accelerated computing has reached the tipping point. General purpose computing has run out of steam. We need another way of doing computing so that we can continue to scale, so that we can continue to drive down the cost of computing, so that we can continue to consume more and more computing while being sustainable. Accelerated computing is a dramatic speed up over general purpose computing. And in every single industry we engage, and I'll show you many, the impact is dramatic.
Das super Thema AI oder der super Trend, wie auch immer Sie wollen, der wird uns wohl nicht mehr verlassen. Und auch wenn es noch so weit weg erscheint, das stimmt nicht. Die Entwicklungen sind sehr schnell und sind oftmals schon da. Eine andere Boombranche ist die Luxusgüterindustrie, zumindest bis diese Woche. Lange schien es so, als gäbe es für teure Designertaschen, Kleidung und Accessoires keinen Konjunkturzyklus. Frei nach dem Motto, the only way is up. Das war dann diese Woche mit einem Umsatzeinbruch von 20% bei Gucci vorbei. Die Aktien der Holding, zu der Gucci gehört, fielen an einem Tag um knapp 12%, das ist Kering, und zogen auch andere Luxusartikelhersteller mit nach unten. Denn einer der Gründe für die Schwäche war China und der schwache Konsum im Reich der Mitte. Davon dürften die anderen auch nicht ausgenommen sein.
Russland nach den Wahlen.
Wie erwartet hat sich Wladimir Putin für eine weitere Amtszeit wählen lassen, in Anführungsstrichen. Die russische Wirtschaft wächst trotz Sanktionen und der Kriegswille Putins ist ungebrochen. Die Haupteinnahmequelle bleiben die Ressourcen des Landes, vor allem Öl. Während der Westen dies nicht mehr kauft, Stichwort Embargo, liefert Putin deutlich mehr nach China und Indien und profitiert weiter von den hohen Ölpreisen. Warum die russische Wirtschaft so resilient ist und quasi diese ganzen Sanktionen irgendwie abfedert und wie es weitergehen könnte mit dem Krieg in der Ukraine, habe ich mit Professor Michael Rochlitz von der University of Oxford besprochen.
Herr Rochlitz, es ist ja sehr spannend, dass jetzt nach mehr als 2 Jahren Krieg Russland hat heftige Sanktionen, dass der Wirtschaft aber doch gar nicht so schlecht geht. Wie erklären Sie sich das?
Genau, das war tatsächlich überraschend. Also man hat vor 2 Jahren angenommen, dass die Sanktionen Russland viel stärker treffen würden, als das jetzt tatsächlich der Fall war. Das hat eine Reihe von Gründen. Also zum einen hat die russische Zentralbank, die von kompetenten Ökonominnen und Ökonomen gemanagt wird, sehr schnell reagiert, sehr kompetent reagiert und hat also den ersten Schock so abgefedert. Dann hat der Krieg durch die Unsicherheit die Öl- und Gaspreise so in die Höhe getrieben, dass das ganze Jahr 2022 viel Geld in die russische Staatskasse geflossen ist. Also viele von den sanktionierenden Ländern konnten ihre Einkäufe aus Russland nicht so schnell umorganisieren und haben dann praktisch bis Ende 2022 noch Öl und Gas in Russland eingekauft. Dieser Geldsegen hat es Russland im Prinzip ermöglicht, 2022 den Schock abzufedern. Und dann hat sich Putin Anfang 2023 dafür entschieden, im Prinzip alles auf eine Karte zu setzen und mit großen wirtschaftlichen Anstrengungen auch diesen Krieg zu führen und hat jetzt also die russische Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das ist also ein großer Strukturwandel, der da zurzeit stattfindet. Es gibt eine ganze Reihe von Sektoren, die werden auch vom Staat her weniger finanziert als zuvor. Die Bildung, die Wissenschaft, auch das Gesundheitswesen, auch Infrastruktur wird weniger investiert als zuvor. Aber es wird halt sehr viel mehr investiert in die Verteidigungsindustrie. Und durch diese massiven staatlichen Mittel, die da reingepumpt werden, geht es der russischen Wirtschaft überraschend gut. Also wir haben zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt eben fast Vollbeschäftigung, weil eben in den Rüstungsbetrieben die Produktion so hochgefahren wird, dass mittlerweile wird in 3 Schichten produziert und dann muss man halt viele auch kompetente Arbeiterinnen und Arbeiter einstellen. Und dadurch, dass eben mehrere hunderttausend Menschen haben das Land verlassen, weitere 100.000 Kämpfer an der Front in der Ukraine und es gibt gar nicht so viele Arbeitskräfte, also muss man die mit hohen Gehältern locken. Und dann sind die anderen Arbeitgeber in Russland eben auch verpflichtet, müssen die Gehälter erhöhen, um weiter noch konkurrenzfähig zu sein. Und dieses Geld ist jetzt im Umlauf und ermöglicht es der russischen Wirtschaft, erstmal zu wachsen.
Aber dennoch, auch der Staat braucht ja irgendwo Geld. Ne? Man hat ja gedacht, zumindest die Europäer haben das gedacht, man macht Sanktionen auf Öl und Gas und dann wird dem Staat und natürlich Wladimir Putin das Geld ausgehen. So ist das ja nicht. Ne? Die Ströme wurden ja einfach verändert. Also Indien zum Beispiel ein großer Abnehmer, China ein großer Abnehmer. Hat sich das einfach verändert und es geht jetzt munter so weiter?
Genau, also zum einen hat man ein bisschen unterschätzt, dass die russische Wirtschaft sehr viele Reserven aufgebaut hat. Die russische Wirtschaft ist zwischen 2012 und 2022 nur sehr langsam gewachsen, im Durchschnitt um 1%. Und man hat aber sehr vorsichtig gewirtschaftet, gerade auch die Zentralbank, und hat also Reserven angehäuft, aber auch viele russische Firmen. Und die können jetzt ein bisschen von diesen Reserven auch, das hat ihnen geholfen, den ersten Schock der Krise auch durchzustehen. Und dann hat es Russland natürlich ganz recht geschickt geschafft, also manche der Öl- und Gasexporte umzuleiten und bekommt das Geld aus China, aus Indien, aus anderen Ländern. Beim Gas ist es nicht ganz so einfach, weil man eben diese Infrastruktur erstmal aufbauen muss. Was aber, es ermöglicht Russland trotzdem, diesen Krieg jetzt erstmal so 2-3 Jahre weiterzuführen und auch so in die Wirtschaft zu investieren, dass man die direkten Folgen der Sanktionen erstmal nicht so spürt. Was die Sanktionen bewirken, ist, dass Russland zur Verteidigungsindustrie eben nicht so gut Zugang hat zu Hightech, Hochtechnologie zum Beispiel. Also die Güter, die jetzt hergestellt werden, das sind eine große Menge Munition, eine große Menge einfachere Panzer und Militärgerät, das dann in die Ukraine gefahren wird, aber nicht so diese Hightech-Waffen. Und die kann man zwar noch einkaufen, Bauteile auf dem Weltmarkt, aber sind eben viel teurer und in kleineren Mengen als vor den Sanktionen. Also hier spielen die Sanktionen schon eine Rolle. Aber so diese Idee, dass man im Prinzip Russland den Geldhahn kappt und dass es einfach kein Geld mehr hat, diesen Krieg zu führen, das funktioniert nicht.
Wenn man jetzt nach Russland reinschaut, mal einen Blick in die Bevölkerung, wie stark schätzen Sie denn den Rückhalt Putins noch ein angesichts des Krieges, angesichts aber auch der natürlich Auswirkungen, die die Bevölkerung tragen muss, also die Auswirkungen der Sanktionen?
Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Und das ist als Sozialwissenschaftler stellen wir uns natürlich diese Frage. Wie können wir noch die Unterstützung für jemanden wie Putin messen in so einem Land, wo es ja schwierig ist, an richtige Daten zu kommen? Und es gibt da Methoden. Also es gibt auch noch so immer recht viele Umfragen, die in Russland durchgeführt werden. Und wenn die Leute direkt fragt, ist die Zustimmung für Putin zwischen 80% und 90%. Jetzt ist es natürlich so in der Diktatur, wenn Sie jemanden fragen, mögen Sie den Diktator, dann geben Sie vielleicht nicht die richtige Antwort am Telefon. Aber da gibt es auch Methoden, so Listenexperimente zum Beispiel, wo man es zahlwissenschaftlich schaffen kann, die durchschnittliche Zustimmung für jemanden wie Putin in einer Bevölkerung zu messen, ohne dass die Leute verraten müssen, wie groß wirklich ihre Zustimmung ist, ihre persönliche Zustimmung. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, diese Methoden. Und selbst mit diesen Methoden ist die Zustimmung so zwischen 70% und 80%. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist die immer noch so hoch? Und ich glaube, hier eine ganz richtige Rolle wird eben gespielt durch die russischen Medien. Also wir haben im Land fast eine vollständige Kontrolle über alle Informationsmittel. Und in Russland, mehr als in anderen Ländern, informiert sich ein Großteil der Bevölkerung auch weiterhin über das Fernsehen. Und alle Fernsehkanäle werden eben vom Staat kontrolliert. Und nicht nur kontrolliert, sondern diese Propaganda, die da hergestellt wird, die ist tatsächlich sehr, sehr gut in ihrer Qualität. Und es schafft es, die Menschen davon zu überzeugen, dass die haben eine ganz andere Vorstellung von dem Krieg in der Ukraine, als wir den haben. Die denken eben, die Ukraine ist seit 2014 von einer Nazi-Diktatur wird die beherrscht, die Menschen unterdrückt. Und Russland hat das jetzt 8 Jahre lang mit angeschaut. Und irgendwann konnte man eben nicht mehr beiseite stehen und war ethisch dazu gezwungen, praktisch da zu intervenieren, um die Ukrainer zu befreien. Und das ist so das Bild, was vom russischen Fernsehen kommuniziert wird. Und viele Menschen glauben das tatsächlich wirklich und denken eben, Putin ist ein guter Mann, der versucht eben unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine zu befreien.
Schauen wir nochmal auf die Aussichten des Krieges, gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen im Westen. Es ist ja in Europa wird gewählt mit einem potenziellen Rechtsruck, in Amerika wird gewählt mit der potenziellen Wiederwahl von Donald Trump, der eventuell nicht mehr willens ist, so viel Waffen und Munition in die Ukraine zu liefern. Denken Sie, das spielt auch mit in das Kalkül von Putin rein, den Krieg in die Länge zu ziehen?
Ja, also Putin ist tatsächlich, Russland sitzt zurzeit ein bisschen am längeren Hebel. Also Russland ist wirtschaftlich viel schwächer als die Europäische Union, als die Vereinigten Staaten. Und geht diesen Krieg aber viel entschiedener an. Und mittlerweile sind ungefähr 30% des föderalen russischen Haushaltes werden direkt in die Rüstungsindustrie gesteckt, weitere 10% gehen in den Polizeiapparat, den Repressionsapparat, die Gefängnisse zum Beispiel. Und es sind also 40% des Haushaltes für Verteidigung und Sicherheit. Und das ist eben viel, viel mehr als in unseren Ländern. Und von den Verteidigungshaushalten in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien geht eben nur ein kleiner Teil an die Ukraine. Und der Krieg sieht eben zurzeit so aus, dass die Ukraine ein bisschen verblutet, dass wir sie nicht genügend unterstützen mit Rüstungsgütern, um diesen Krieg wirklich so zu führen, dass sie dann eine Chance haben. Und da muss man sich dann wirklich überlegen, was wollen wir eigentlich? Also wollen wir wenn wir die Ukraine unterstützen wollen, das, im Prinzip könnten wir das. Wirtschaftlich wäre es für uns viel einfacher als für Russland, diesen Krieg zu führen und da auch mehr zu mobilisieren. Ich denke sogar, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da eigentlich viel mehr tun, als was wir zurzeit tun. Die Ukrainer versuchen im Prinzip Europa zurzeit zu verteidigen, haben aber nicht genügend Material. Und das ist ein ziemlich großer Skandal, dass die einfach an der Front zurzeit 10-mal weniger Munition haben als die Russen.
Wie lange kann Putin diesen Krieg noch durchhalten? Kurz vielleicht noch als Ausblick.
Ja, also so wie es zurzeit aussieht, von dem gegenwärtigen Modell der russischen Wirtschaft kann das durchaus noch 2 Jahre so weiterlaufen erstmal. Man verwendet eben die Ressourcen, die man hat und auch die Reserven, die angehäuft wurden, um die Rüstungsindustrie am Laufen zu halten. So eine künstlich hochgefahrene Rüstungsindustrie schafft Arbeit und die Menschen sind beschäftigt, das Geld zirkuliert. So kann das erstmal laufen. Was eben das Problem ist, ist die langfristige Zukunft Russlands, die damit im Prinzip geopfert wird. Also der Wissenschaftssektor, die Innovationsfähigkeiten, so, das geht alles kaputt. Und das wird man aber erst in 10 bis 15 Jahren merken.
Vielen Dank, Herr Rochlitz.
Bitteschön.
Das Investment der Woche.
Diese Woche schauen wir auf Airbus. Die Aktie hat einen neuen Rekord touchiert. Denn je mehr der Konkurrent Boeing Probleme hat, desto attraktiver dürfte Airbus sein. Airbus hat seit Jahresbeginn über 90 Flugzeuge ausgeliefert und hat Boeing damit klar deplatziert. Boeing hat hingegen nur knapp 60 geliefert, also mehr als ein Drittel weniger. Die Qualitätsprobleme beim US-Konkurrenten ebben nämlich nicht ab. Zuletzt hatte ein Flugzeug in den USA ein Rumpfteil verloren, was allerdings erst nach der Landung festgestellt wurde. Es ist mehr oder weniger eine Serie von Qualitätsproblemen und das schlägt sich natürlich auch in den Absatzzahlen nieder. Die Amerikaner gehen jetzt davon aus, dass die Ziele nicht erreicht werden können und auch noch mehr Geld als vorher erwartet aus dem Unternehmen abfließen würde. In Summe 4 bis 4,5 Milliarden Euro nur im ersten Quartal. Der Konkurrent Airbus hingegen ist skandalfrei und kann sich vor Neuaufträgen in Anführungsstrichen nicht retten. Industrieexperten gehen auch davon aus, dass die Anzahl von Flugreisen weiter deutlich steigen wird und Airlines sind überall bemüht, ihre Kapazitäten hochzufahren und demnach müssen sie natürlich auch neue Flugzeuge bestellen. Auch die Absage der relativ teuren Übernahme der Cybersicherheits- und Datensparte des französischen IT-Dienstleisters Atos hat der Airbus-Aktie nochmal Rückenwind gegeben. Generell dürfte Airbus vom allgemeinen Markttrend, aber natürlich auch der Schwäche von Boeing massiv profitieren, auch in der Zukunft. Momentan ist die Bewertung von Airbus mit einem KGV über 30 zwar schon recht hoch, aber das zukünftige Wachstum dürfte dies rechtfertigen. Analysten sind durch die Bank weg positiv und raten zum Kauf der Aktie.
Unser Ausblick auf die kommende Woche.
Diese Woche spreche ich mit dem CEO für Deutschland und Asien der Deutschen Bank, Alex von Zumühlen, und bringe natürlich wie immer einen kleinen Überblick über die interessanten Themen der Woche. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und natürlich einen guten Start ins Wochenende.